Alle Menschen unserer Region finden Frieden mit Gott, werden Jesus ähnlicher und bewirken positive Veränderungen in der ganzen Welt. So haben wir unsere Vision formuliert. Ich kann auch sagen, unser Traum, unser Wunsch, unser Auftrag. Alle Menschen unserer Region finden Frieden mit Gott. So beginnen wir heute die Predigtserie zu diesen drei Teilen. Und es sind vor allem zwei Bibeltexte, die uns für diesen ersten Teil sehr wichtig sind. Der erste Bibeltext, der steht in 1. Timotheus 2,4 und der zweite in 2. Korinther 5. Und heute möchte ich mit uns in der Predigt 1. Timotheus 2, Vers 4 betrachten. Wenn ihr die Bibel dabei habt, lade ich ganz herzlich ein, mit mir mitzulesen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Paulus schreibt diesen Satz so an den Gemeindeleiter, an den Pastor der Gemeinde in Ephesus, an Timotheus, und er schreibt ihm, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Das Allerwichtigste der Gemeinde ist, dass die Gemeinde betet, und zwar für alle Menschen. Denn Gott hat ein Anliegen für alle Menschen. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Jesus gab sein Leben für alle. Natürlich, wir sollen besonders für die Regierenden beten, dass wir ruhig leben können in unserem Land, so wie es Gott gefällt. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Warum brauchen Menschen denn Rettung? Gott will, dass Menschen gerettet werden. Aber warum überhaupt brauchen wir Menschen denn Rettung? Auf diese Frage gibt die Bibel eine Antwort. Auf diese Frage gibt die Bibel ja eine Antwort. Und sie erzählt uns eigentlich in der ganzen Bibel so von Gott. Die Bibel erzählt uns von Gott, der uns Menschen geschaffen hat. Sie erzählt uns aber auch von uns Menschen, wenn wir die Bibel lesen, dass wir Geschöpfe sind. Also Gott ist der Schöpfer und wir Menschen sind seine Geschöpfe. Wir Menschen sind als Geschöpfe von Gott, Gott gegenüber verantwortlich, wie wir unser Leben leben. Und das Problem ist, wie die Bibel schreibt, dass wir Menschen uns von Gott abgewandt haben. Es kam zum sogenannten Sündenfall. Und seither leben alle Menschen von Geburt an, von Natur aus, ohne Gott. Von Gott getrennt. Und als Sünder ist es uns unmöglich, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und dann schreibt die Bibel auch von Jesus. Und sie schreibt, dass dieser Jesus ganz Gott, ganz Mensch wurde und der Vermittler wurde zwischen uns und Gott. Man muss sich so vorstellen, zwischen Gott und uns Menschen ist wie Krieg. Und jetzt kommt der Vermittler und er tritt in diesen Riss hinein und er schafft Frieden zwischen Gott und Menschen. Und zwar machte das Jesus so, dass er an unserer Stelle Mensch wurde. Und an unserer Stelle so gelebt hat, wie wir eigentlich leben müssten. Oder stellt euch vor, einmal werden wir alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Und dann wird beurteilt werden, wie wir unser Leben gelebt haben. Und dann werden wir merken, dass niemand von uns so lebt, wie er eigentlich leben müsste. Dass es irgendwie reicht vor Gott. Und jetzt kommt Jesus und er lebt genau das Leben, das wir eigentlich hätten leben müssen, um vor Gott bestehen zu können. Und dann stirbt Jesus am Kreuz. Und da am Kreuz, als Jesus starb, nahm er die Strafe auf sich, die jeder Mensch verdienen würde, weil wir eben nicht so leben, wie es Gott gefällt. Und so nahm Jesus die Strafe auf sich. Es steht hier, Lösegeld. Er zahlte wie die Schuld, die wir haben, Gott gegenüber mit seinem Tod. Und dann erzählt die Bibel auch von der Antwort. Die Antwort, die wir Menschen auf diese Botschaft geben sollen. Und Jesus nennt die Antwort, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Buße tun meint nicht, ich zahle irgendeinen Strafzettel im biblischen Sinn, sondern Buße ist das griechische Wort für umkehren. Jesus sagt, kehrt um von eurem Leben ohne Gott. Kehrt euch ab vom Leben ohne Gott. Kehrt heim in die Beziehung mit Gott. Und Glaube meint im biblischen Sinn, ich vertraue darauf, dass Jesus für mich alles getan hat. Und ich vertraue im Leben und im Sterben, dass Jesus Christus meine Gerechtigkeit ist. Und ich vertraue ihm so sehr, dass ich ihm mein Leben anvertraue. Gott will also, dass alle Menschen gerettet werden. Alle Menschen brauchen Rettung, ohne Ausnahme. Die Bibel sagt das immer wieder. Prediger 27, Römer 3, Psalm 14. Immer wieder steht, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Da ist keiner, der immer nur Gutes tut, ohne zu sündigen. Die Bibel ist voll von solchen Aussagen. Wir alle brauchen Rettung. Und jetzt sagt hier Paulus und schaut, allen Menschen ist diese Rettung angeboten. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und jetzt so die Frage, wenn Gott ja will, dass die Menschen gerettet werden, passiert das dann auch, dass alle Menschen gerettet werden? Was Gott will, passiert doch. Nun, wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, es gibt wie so einen moralischen Willen von Gott und es gibt einen souveränen Willen von Gott. Und der souveräne Wille Gottes passiert immer, denn was Gott will, das geschieht. Die Sprüche sind voll von solchen Aussagen. Aber es gibt auch den moralischen Willen von Gott. Gott will zum Beispiel, dass wir alle heilig leben, sündlos. Tun wir das, was Gott will? Leben wir die 10 Gebote, die wir ja bestimmt alle einigermaßen kennen, jeden Tag? Und wir müssen sagen, wenn wir ganz ehrlich sind, nein, wir tun nicht, was Gott will. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, das will Gott, aber wir Menschen wollen das nicht unbedingt. Gott will in seinem im moralischen Sinn, dass alle Menschen gerettet werden. Und in seinem souveränen Willen hat er entschieden, auf welchem Weg denn die Menschen gerettet werden. Da steht es, indem sie die Wahrheit erkennen. Was ist Wahrheit? Ich mache es heute ganz kurz und einfach. Kürze ein bisschen ab. Das ist die Wahrheit. Gottes Wort ist die Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Menschen werden also gerettet, wenn sie erkennen, das ist Gott, das ist die Wahrheit. Und wenn sie Jesus erkennen als die Wahrheit. Und das Erkennen im biblischen Sinn ist mehr als nur mit dem Verstand etwas für wahr halten. Es geht ganz tief. Ich erkenne von ganzem Herzen Jesus. Und jetzt will Gott, dass alle Menschen gerettet werden. Und alle Menschen, sage ich mal heute Morgen, das sind auch alle Menschen unserer Region. Wir sind ja als FWG Aarau irgendwo da. So, irgendwo da. Das ist da unsere Region. Und es ist noch schwierig zu sagen, wo wir eigentlich zu Hause sind. Wenn ich euch so anschaue, sind wir aus ganz unterschiedlichen Orten. Ich habe gedacht, ich mache es mir mal einfach, ich nehme einfach mal die Adressliste, die wir haben. Da sind im Moment 283 Personen über 16 auf unserer Liste, die sich ja auch wieder mit der Datenschutzerklärung und so zumindest gesagt haben, wir zählen uns dazu.
Sagt haben, aber ich will nicht unbedingt auf die Adressliste, das gibt es auch, aber 283 sind das ungefähr so. Und dann gibt es noch zusätzlich gut 60 Kinder von diesen Erwachsenen und noch etwa 150 Personen, die irgendwie regelmäßig durch unsere Angebote erreicht werden. Also Jugendgruppe 60 plus, Kleingruppe irgendwo, aber sagen, nein, eigentlich gehöre ich nicht zur FGAO, aber ich komme da in dieses Angebot. Nehmen wir mal die 283 Personen, von denen wir die Postleitzahl also kennen. Und dann sehen wir, wir sind in über 60 verschiedenen Orten zu Hause. Das mal für diejenigen, die es interessiert, woher die meisten Leute von uns kommen. Geht dann noch weit, weit weiter. Sind dann 64 verschiedene, habe ich das Denkmal, Nepal, England, Frankreich und Luzern können wir mal wegnehmen. Das ist schon nicht mehr so ganz unsere Region. Aber es geht dann noch weit, weit herum. Also eigentlich kann man sagen, unsere Region ist die Agglomeration Aarau und der rechte Teil der Agglomeration Olten und darüber hinaus der Wirtschaftsraum Aareland, Aarau, was auch immer. Das ist unsere Region. Also wir sind keine Lokalgemeinde. Wir sind eine Regionalgemeinde aus ganz unterschiedlichen Orten. Und wenn wir da sagen, unsere Region, dann sind das unglaublich viele Menschen. Wir haben uns überlegt als Gemeindeleitung, ja, wer ist denn wirklich so die Zielgruppe von uns? Und wir haben entschieden, unsere Zielgruppe, das ist dein Nächster. Das ist mein Nächster. Also wenn wir darüber nachdenken, dass wir uns wünschen, dass alle Menschen unserer Region Frieden mit Gott finden, dann denken wir nicht einfach irgendwie an 300.000 Menschen, sondern wir denken ganz konkret an deinen Ehepartner, der Jesus noch nicht kennt. Ich bete ja regelmäßig für die ganze Gemeinde so, die Liste. Und bei manchen schreibe ich wie einen zweiten Namen daneben, weil nur jemand auf der Liste ist. Und ich weiß, dein Ehepartner kennt Jesus noch nicht persönlich. Oder wir denken an deine Kinder, an deine Eltern. Also wir denken an deine Familie. Aber wir denken auch an deinen Arbeitsplatz, deinen Chef, deine Mitarbeiter, deine Arbeitskollegen. Denken an, vielleicht musst du mal ins Militär. Auch da hast du einen Nächsten, ein paar Nächste, vielleicht Zivilschutz. Da sind Nächste. Dann denken wir an die Nachbarschaft. Auch da hast du Nächste. Diejenigen, die da neben dir wohnen, oder oberhalb, unterhalb. Wir denken auch an die Mütter und Väter auf dem Spielplatz, denen du begegnest, wenn du zu deinen Kindern schaust. Oder als die Kinder kleiner waren, es war mir manchmal ein bisschen langweilig so auf dem Spielplatz mit meinen Kindern. Da habe ich ein Buch mitgenommen. Was liest du? Und schon ist man im Gespräch. Oder vielleicht wohnst du im Altersheim. Auch da hast du Nächste. Dann die Freizeit. Viele von uns sind in einem Sportverein, Fußballclub, Tennisclub, Badmintonclub. Vielleicht gehst du ins Aquafit. Vielleicht bist du in der Feuerwehr. Das sind Nächste. Das sind die Menschen unserer Region, von denen wir träumen, dass sie Jesus Christus kennenlernen, Frieden mit Gott finden. Und jetzt schreibt Paulus hier Vers 7. Diese Botschaft, ich habe sie vorher kurz zusammengefasst. Diese Botschaft wurde mir anvertraut und Gott hat mich als Verkündiger und Apostel eingesetzt. Ja, zum Glück hat er Paulus eingesetzt und nicht mich. Nein, wir wissen natürlich, Gott hat uns alle. Er hat uns alle eingesetzt, dass wir diese Botschaft verkündigen und im allgemeinen Sinn Gesandte sind. Apostel. Paulus schreibt in Römer 10, 14, wie aber sollen die Menschen zu Gott rufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie zum Glauben an ihn finden, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet? Wow. Du bist Botschafter. Ich bin Botschafter der guten Nachricht. Wir haben den Auftrag, unseren Nächsten das Evangelium zu verkündigen. Und jetzt ganz ehrlich, jetzt sitzt du da, ganz ehrlich, wie reagierst du gerade so? Und jetzt hörst du hier eine Predigt, da möchte ich euch ermutigen, das Evangelium weiterzugeben. Und in der Regel passieren dann wie zwei Reaktionen bei den Zuhörern. Die einen unter uns, die denken jetzt, yes, come on, preach it, brother. Sag's mal wieder, was wir für einen Auftrag haben. Das sind die Evangelisten unter uns. Die Gemeindebauliteratur spricht von etwa 10% der Christen, die so jetzt reagieren. So. Yes, denken, jawohl, come on, noch ein bisschen heißer. Und dann gibt es die anderen 90%. Und die denken, oh nein, nur ich nicht. Man spürt so wie einen Druck, vielleicht ein schlechtes Gewissen, Überforderung oder im schlimmsten Fall einfach Gleichgültigkeit. Ich nicht. Vielleicht könnt ihr mal überlegen, zu welcher Gruppe ihr gehört, und dann dürft ihr gerne überlegen, zu welcher Gruppe ich gehöre. Ich gehöre zu den 90%. Das muss ich offen zugestehen. Also, ich gehöre zu denen, die da am liebsten einen großen Bogen so um diesen Auftrag machen. Ich kenne Menschenfurcht, das zieht sich bei mir immer wieder so durch. Ich denke ans Gymi. Ich war im Gymnasium, da hat es 1600 Schüler an meiner Schule und keine einzige Bibelgruppe und Gebetsgruppe. Und dann haben wir, und ich war maßgeblich beteiligt, eine Bibelgruppe gegründet. Und ich ging wöchentlich nach der Schule in diese Bibelgruppe und niemand meiner Mitschüler wusste davon. Hatte nicht den Mut zu sagen, wo ich da hingehe. Und dann habe ich gebetet, Gott schenk mir den Mut, zum Glauben zu stehen in meiner Klasse, und Gott hat das Gebet erhört. Er hat mir nämlich eine gläubige Mitschülerin in die Klasse gestellt, als er neu gemischelt wurde. Und dann fragt diese Mitschülerin in der ersten Woche vor allen anderen in der Pause, du, gibt es Bibelgruppe noch? Ich wollte natürlich das Gesicht nicht verlieren vor meiner Kollegin und habe da dann, ja, das war dann so der Startschuss in ein dreijähriges Abenteuer. War wirklich ganz toll dann, diese Gespräche und so. Am Anfang wird man ja vielleicht ein bisschen belächelt, als Fischli und so bezeichnet, und dann kommen dann die Fragen irgendwann. War richtig schön, ein Abenteuer. Aber ich kenne bis heute so, man hat eine Gelegenheit, man könnte über den Glauben sprechen, und ich mache dann einen doppelten Salto. Die Evangelisten unter uns, die machen auch doppelte Saltos. Und die kommen von irgendwoher zu Jesus, und ich schaffe es irgendwie von Jesus. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Mit meinem Beruf ist es ein bisschen einfacher heute. Ich sage, ich bin Pfarrer in einer Freikirche, da ist schon vieles geklärt. Aber vielleicht geht es dir auch so. Denkst, oh, schwieriger Auftrag. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schnell man den Auftrag aus dem Blick verliert. Als Gläubiger, aber auch als Gemeinde. Es war an den letzten Pastorenkonferenz, da stand vorne ein Pastor der größten FEG in der Schweiz. Und er hat so uns Pastoren die Frage gestellt, was muss man tun, damit ein heißer Kaffee kalt wird? Was muss man tun, dass eine Gemeinde den Auftrag, Menschen zu Jesus zu führen, aus dem Blickfeld verliert? Nichts. Das passiert von selbst. Die natürliche Entropie einer Gemeinde ist immer nach innen gerichtet. Und er sagte dann, die normale Entwicklung von einem Christen ist immer in Richtung Pharisäer. Pharisäer, das waren diejenigen, die wussten alles besser, sie fühlten sich besser und sie hatten überhaupt kein Anliegen, dass verlorene Menschen gerettet werden. Das ist die normale Entwicklung von uns Christen. Es braucht Investition, wenn wir den Auftrag leben wollen. Es braucht immer wieder den Impuls, es gibt Menschen, die ohne Jesus Christus nicht gerettet sind. Es braucht immer wieder jemand, der die Stimme erhebt für diejenigen, die die Stimme noch nicht erheben. Jemand, der die Stimme erhebt für diejenigen, die noch auf den leeren Stühlen sitzen könnten. meine, diejenigen, die da sind, können sagen, hey, besuch mich, komm zu mir, kümmere dich um mich und so. Aber diejenigen, die noch nicht da sind, die haben noch keine Stimme. Ich brauche es und ich glaube, die meisten von uns brauchen es, dass wir immer wieder an den Auftrag erinnert werden. Den Auftrag, den Jesus für uns hat. Marco Hill schrieb ein Buch. Der Titel des Buches lautet, was du im Himmel nicht mehr tun kannst. Was ist es, was du im Himmel nicht mehr tun kannst? Du kannst Verlorenen nicht mehr zeigen, wie sie errettet werden können. Stell dir vor dir ist ein brennendes Haus. Viele Menschen sind drin. Die kommen nicht mehr raus wegen dem Feuer. Hinter dir ist eine Feuerwehrmannschaft, aber die schläft. Du hast einen Eimer Wasser. In welche Richtung schmeißt du den? Große Frage. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Er erzählte mal drei Gleichnisse. Da waren 99 Schafe, 100 Schafe, eines ging verloren. Was macht der Hirte? Er sucht das eine Verlorene. Da sind 10 Münzen, eine ging verloren. Man suchte sie. Da waren 2 Söhne, einer ging verloren. Und dann jedes Mal heißt es bei diesen Gleichnissen, als es gefunden wurde, herrschte große Freude. Ich schaue ja gerne Fußball, das ist kein Geheimnis. Und da gibt es Emotionen und die gibt es vor allem, wenn die eigene Mannschaft ein Tor geschossen hat. Und dann jubelt man. Wann jubelt der Himmel? Wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt. Lasst uns Tore schießen fürs Himmelreich. Und denk daran, als du dich bekehrt hast, wie wir auch sagen, als du Jesus Christus erkannt hast als Wahrheit, da hat der ganze Himmel gejubelt. Wir waren diese Woche bei Margrit zu Hause. Sie wurde 90 diese Woche. Und dann hat sie uns erzählt, und das bewegt mich immer wieder, ich habe das ja schon oft gehört von dir, Margrit. Vor über 60 Jahren gab es eine Evangelisation, so nennt sich das. Und sie dachte, es sei ein Konzert, oder? Als sie vorbeiging und ging einfach mal rein und weil sie so höflich ist, blieb sie dann auch, als sie merkte, dass es kein Konzert ist. Damals jubelte der ganze Himmel, als Margit ihr Leben Jesus gab. Und das war bei ganz vielen von uns mal so. Und ich träume davon, dass in diesem Jahr der Himmel oft jubelt. Also wir haben als Gemeinde einen klaren Auftrag. Wir wollen, dass unsere Region Jesus Christus kennenlernt. Um diesen Auftrag auszuführen, haben wir strategisch gesagt, gibt es 2 Schwerpunkte, die uns ganz wichtig sind. Der erste Schwerpunkt, wir wollen die Gemeindeglieder befähigen durch Inspiration, Schulung und Erfahrungen. Und der zweite Schwerpunkt, wir wollen Angebote mit unterschiedlicher evangelistischer Intensität anbieten. Zum Beispiel niederschwellige Angebote wie Coffee Time, punktuelle Veranstaltungen mit deutlichem Glaubensbezug, wie der Apero Talk oder das Frauenfrühstück. Und dann auch starke evangelistische Angebote, Jugendlager, hoffnungsvoll, wo ihr den Flyer auf den Stühlen habt, oder auch den Glaubensgrundkurs. Denn wir sind überzeugt, dass Freundschaftsevangelisation und Anlässe, Veranstaltungen einander ungemein befruchten können. Als ich jung war, also vor etwa 20 Jahren, da gab es in meiner Jugend die große Diskussion, was ist wichtiger? Evangelisationen wie damals in den 70er Jahren, Zelt und so, oder Freundschaftsevangelisation. Ich habe den Eindruck, dass wir diese Diskussion ein bisschen überwunden haben. Aber ich habe dann damals meinen Evangelistikdozenten an der STH gefragt, was ist denn jetzt wichtiger? Freundschaftsevangelisation oder Veranstaltungen? Und dann sagte er uns, eine Armee geht auch nicht in den Krieg nur mit den Grenadieren oder nur mit den Funkern. Es braucht alle und alles. Darum
Beides.
Jetzt für uns ganz persönlich, das war jetzt ein bisschen Strategie, für dich ganz persönlich so zum Schluss möchte ich dir eine Formel mitgeben, die mir ganz gut gefällt. Es ist die Formel: Echtheit mal Nähe mal Kommunikation gibt den maximalen Effekt. Gefällt mir. Braucht alle drei Faktoren. Es braucht Echtheit im Glauben. Du kannst mit deinem Leben das Evangelium unterstreichen oder durchstreichen. Du kannst den Mitmenschen, deinen Nächsten, das Evangelium predigen und dann denken die, also so wie du lebst, nein. Wisst ihr, wenn unser Leben zum Himmel stinkt, dann ist da kein Wohlgeruch des Evangeliums. Es braucht die Echtheit des Glaubens. Dann als zweites auch Nähe. Dass wir den Menschen nahe sind, die Jesus noch nicht kennen. Die Menschen lieben. Oder wir sollen Kanäle und nicht Stauseen der Liebe sein. Gott liebt uns so sehr, da ist noch genug übrig, auch für unsere Mitmenschen. Und bitte, bitte, unsere Mitmenschen sind keine Bekehrungsobjekte. Oder wir lieben unsere Mitmenschen nicht, weil wir wollen, dass sie sich bekehren, sondern wir lieben sie, Punkt. Wir lieben sie, Punkt. Und weil wir sie so sehr lieben, wünschen wir uns, die Ewigkeit mit ihnen zu verbringen sogar. Und darum, weil wir unsere Mitmenschen lieben, wollen wir ihnen das Beste bringen, was wir haben. Das ist Jesus. Und wir stellen uns vor, wie unsere Mitmenschen Jesus erkennen und wie das ihr Leben ungemein verbessert. So. Es bringt Erfüllung, es bringt Sinn im Leben, es bringt Freiheit von Gebundenheiten und Süchten. Vielleicht sitzt du hier heute Morgen und denkst, ja, also eigentlich gehöre ich ja nicht dazu. Ich bin nicht gläubig. Wir wollen dich lieben. Auch wenn du vielleicht nie sagst, dass du auch zu Jesus, mit Jesus unterwegs sein willst. Und wir hoffen, dass du das auch spürst. Wir wollen dich lieben. Aber eines musst du trotzdem wissen. Wir haben keine versteckte Agenda. Wir wollen, dass du Jesus kennenlernst. Darum sind wir da. Das ist unser Auftrag. Dann das Dritte noch, die Kommunikation. Ja, leider ist es so, dass niemand von uns so gut lebt, dass er keine Worte mehr bräuchte. Das Evangelium ist leider eine gute Botschaft und kein guter Lebensstil. Die Mitmenschen sollen nicht unseren Lebensstil nachahmen, sondern zu Jesus kommen. Darum braucht es auch Worte. Gut, jetzt zum Schluss. Wagst du mit mir die Selbstdiagnose? Was ist bei dir dein Minimumsfaktor? Wir waren ja letzten Sonntag, Montag zusammen in der Retrette als Gemeindeleitung. Und wir haben so das Vorrecht, bei uns in der Gemeindeleitung einen leidenschaftlichen Evangelisten zu haben. Schau jetzt niemanden an. Aber das fordert mich immer wieder heraus. Wir hatten dann so Gespräche bis tief in die Nacht. Und worum geht's, wenn man mit einem Evangelisten spricht, um den Auftrag? Und dann wusste ich muss diese Predigt heute halten. Da spürte ich Druck, schlechtes Gewissen. Dann habe ich mir überlegt, so, wie sieht es bei mir aus? Was würde mich motivieren, den Auftrag zu leben? Ein feuriger Appell? Nein, das bewirkt bei mir nichts. Aber dann habe ich etwas gefunden in dieser Woche. Das hat mich wie neu begeistert. Und das ist der Blick auf Gott. Staunen über seine Herrlichkeit. Ich lese gerade wieder ein Buch. Gott und seine Herrlichkeit, seine Souveränität. Und ich staune einfach, wie Gott ist. Es geht ihm um seine Herrlichkeit und er will unser tiefstes Glück. Und ich habe gemerkt für mich, ich brauche vor allem zwei Dinge. Ich brauche mehr Leidenschaft für Jesus und mehr Liebe für meine Mitmenschen. Wie sieht es bei dir aus? Jesus, du wünschst dir, dass Menschen aus unserer Region Frieden finden mit dir, gerettet werden, alle. Und wir wollen dich darum bitten, dass das geschieht. Und Jesus, gebrauche uns als Gemeinde,
jeden Einzelnen von uns. Wir sind ganz unterschiedlich. An ganz unterschiedlichen Orten. Gebrauche uns dort, wo du uns hingestellt hast. Und Jesus, ich bitte dich für mich und für uns alle. Schenk uns Leidenschaft für dich, Jesus. Und eine tiefe, echte Liebe für unsere Mitmenschen. Amen.